Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Mein heutiger Gast sitzt leider nicht vor mir, sondern ist, ich habe gerade noch mal bei Google Maps geschaut, 898 Kilometer entfernt von mir, von meinem Heimatort Köln, von meiner Wohnung.
Da rücke ich gleich einen Meter näher.
Nicht dazwischen reden. Ich begrüße ganz herzlich in Wien the man, the myth, the legend, Mr. Bernie Luther. Willkommen in meinem Podcast. Hallo Bernie.
Ja, hallo Oliver. Grüße dich. Freut mich.
Bernie, schön, dass es geklappt hat. Du bist zum ersten Mal, ich fange einfach mal mit meiner persönlichen Historie an, in mein Leben getreten. Das war ungefähr 1996. Okay. Da habe ich mir die ersten Tätowiermagazine und so weiter gekauft. Und dann habe ich eine Tätowierung gesehen. Und da war ein Gnom abgebildet mit einer Tattoo-Maschine. Und die Tattoo-Maschine, die hat geleuchtet. Die hatte einen Chrom-Effekt. Und mir ist fast die Zeitung aus der Hand gefallen, weil ich dachte, ist das Photoshop oder was ist das? Bist du eigentlich der Mann, der den Chrom-Effekt im Tätowieren erfunden hat?
Interessante Frage. Da muss ich aber sagen, nein, das bin ich leider nicht. Ich habe die ersten Chrom-Effekte vom guten alten Ed Hardy gesehen und das schon in den frühen 80ern. Der hat damals dem Bill Salmon, auch ein bekannter Name aus der Tätowierwelt, das war damals ein guter Freund von ihm.
Leider verstorben.
Leider verstorben vor gar nicht allzu langer Zeit.
Genau.
Und der hat ja vieles vom Ed Hardy gehabt, unter anderem auch diesen tollen Werwolfkopf über den ganzen Vorderkörper mit den 9 Augen oder was. Ne?
Genau.
Und er hat über den Rücken mehr oder weniger einen riesigen Salmon gehabt. Also einen Lachs, ne? weil sein Name ja Bill Salmon ist. Ne?
Und der ist
mehr oder weniger über den Rücken bis zum Fuß, also dann die Schwanzflosse hat sich dann mehr oder weniger um den Fuß geschlungen und ist geendet in so einer Motor, wie sage ich da, so ein Heck von einem Chrysler oder
eine
so
eine Heckflosse.
Heckflosse, eine verchromte Heckflosse mit Rücklicht und so. Und das war den ersten Chrom-Effekt, den ich jemals gesehen habe und das hat mich relativ umgehauen. Und dann hat mich auch noch ein Buch von einem japanischen Airbrush-Künstler, wo ich jetzt leider den Namen nicht weiß, aber das Buch heißt Sexy Robots, ist ziemlich bekannt. Er war mehr oder weniger der Erste, der sich da tierisch mit Chrom gespielt hat. Also damals waren es halt die Motive hauptsächlich irgendwie so sexy Robots eben, so nackte Roboterfrauen, die halt, was weiß ich, und da habe ich auch zum Beispiel so das erste Mal so einen verchromten oder auch biomechanisch kann man fast sagen, Fisch gesehen, so einen Karpfen. Ne?
Ja.
Und das hat mich halt sehr fasziniert und im Endeffekt, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Chrom befasst, es kommt im Prinzip immer darauf an, das Ganze ist eigentlich nur Spiegelung, also es reflektiert alles, was am Boden ist und alles, was oben ist und hat eine Horizontalebene mehr
das
oder
heißt,
weniger.
Das heißt, du hast sofort verstanden, wie das zeichnerisch auch zu machen ist.
Richtig. Ja. Mit ein bisschen damit befasst mit dem Thema, ein bisschen rumgezeichnet, aber im Großen und Ganzen, also wenn man jetzt wirklich das hundertprozentig, dass das jetzt wirklich realistisch ist, das ist dann schon ein anderes Thema, gell? Also so wie der Japaner, der das gemacht hat, soweit ich weiß, hat er einen verchromten Würfel, eine verchromte Kugel und ein verchromtes Matchbox-Auto benutzt, um alle Formen darzustellen. Also die hat er dann immer, was weiß ich, ins Licht gehalten und mit anhand von diesen drei Utensilien hat er mehr oder weniger jede Chrom-Position zeichnen, abmalen können. Ne? Und ich habe das halt mehr in vereinfachter Form mit ein bisschen abgeguckt. Habe da so eine Phase gehabt, wo ich dann, was weiß ich, 2-3 Jahre da recht viel mit Chrom gemacht habe. Aber was man nicht vergessen darf, ist, da ist neben Blau auch relativ viel Weiß immer drin.
Ja, und das wusstest du damals schon, Weiß im Tätowieren hält.
Richtig,
so
das war dann halt doch nicht so optimal. Also man kann es schon so machen, dass es auch bleibt und dass es halbwegs leicht lesbar ist. Ist aber dann jetzt nicht so ganz realistisch. Also da arbeitet man dann schon mit so einem Blitzblau und einer einfachen Reflexion und unten braun, oben blau, Mitte weiß so ein bisschen. Da geht schon gut, auch jetzt noch immer.
Ja. Aber ich habe natürlich mit mir so ein bisschen gerungen, als dich als The Man, The Myth, The Legend anzukündigen. was löst das in dir aus, wenn du sowas hörst?
Naja, also ich fühle mich da eher ein bisschen beschämt. Also ich muss jetzt sagen, es gibt jetzt mittlerweile so viele gute Tätowierer, dass ich da vollkommen den Überblick verloren habe. Also ich habe keine Ahnung mehr. Jedes Mal lese ich da einen neuen Namen drunter. Früher hat man da relativ ein gutes Auge dafür gehabt, was jetzt wirklich so, sagen wir, extrem gut war, also aus der Reihe gestochen ist. Und das war damals jetzt nicht so viel. Ne? Das hat man alle halbwegs gut im Blick haben können, überhaupt auf Conventions auch. Ne? Da hat jedes Land seine Delegation von guten Tätowierern gehabt, die auch gerne auf Conventions gefahren sind. Und das war wieder so eine richtige Family, die man sich überall getroffen hat. Ne? Heutzutage ist das so, also ich habe da jetzt selber keinen Überblick mehr. Ich weiß nicht mehr die Namen, die jetzt die Stars unter Anführungszeichen, also die jetzt die bekannten Tätowierer sind.
Aber bist du da überhaupt noch hinterher?
Guckst nee, du viel überhaupt schon lang nicht mehr. Nee, ich poste ja auch nichts mehr, also oder kaum mehr was. Nee, na, das ist schon lange nicht mehr. Ich glaube, ich glaube 2007 oder 2008 waren die letzten Conventions, wo ich noch irgendwie bei Wettbewerben mitgemacht habe oder da wem da hingeschickt habe, da macht da mal mit irgendwie bei Best of irgendwas, ne? Aber also einerseits glaube ich, könnte ich mich auch gar nicht mehr messen mit dem, was da teilweise geboten wird. Also ich war ganz schön ehrgeizig früher, muss ich sagen. Und wenn ich irgendwas gesehen habe, was, das ist besser und wie mache ich das und wie kann ich das noch...
Aber ganz kurz, du warst ja immer ein sehr technischer Tätowierer, ein sehr innovativer Tätowierer, der mit vielen Farben gearbeitet hat, mit vielen Effekten, Gegenlicht und so weiter und so fort. Warum sagst du jetzt, dass du da heutzutage gar nicht mehr mithalten könntest? Also wie begründet sich das? Weil, also wenn man sich die Fakten anschaut, du hast alle Techniken drauf, du bist zeichnerisch Bombe, wie kommst du zu dieser Aussage?
Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich irgendwie, in Wien hat es halt so viele Tätowierer, dass ich jetzt gar nicht mehr die Aufträge kriege, mich so zum Verwirklichen mehr oder weniger. Also ich mache halt mittlerweile ganz normalen Standardzeugen, Engeln, Dämonen, was weiß ich, Schlange. Ja.
Tattoos halt.
Genau, ganz genau.
Scheiße, am Ende muss man Tattoos machen.
Da ist vielleicht auch schon ein gewisser Grad an Faulheit vielleicht auch schon dabei, weil ich müsste da dann mal wieder ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren und ein paar schöne Zeichnungen ins Netz stellen und mehr oder weniger fragen, wer will sich das machen lassen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da Leute finden würden. Aber ich habe jetzt auch gar nicht mehr so den Drang dazu. Das ist auch so ein Ding. Ich mache noch immer schöne Sachen und ab und zu so richtig Sachen, die aus der Reihe stechen, aber ja. Ich muss das jetzt nicht mehr groß beweisen, irgendwem was oder irgendwie groß herzeigen oder so. Ja. Also, wenn es die Person machen will von sich aus, okay, aber ich bin da jetzt nicht mehr so dahinter. Wie gesagt, das ist damals schon ein bisschen mit dem Ehrgeiz auch gekommen, dass ich da die Leute, ja komm, willst du nicht mitmachen bei der Convention, bla bla bla. Oder,
ja,
ja schon.
Weißt du noch, wann du deine allererste Tätowierung gesehen hast und was sie mit dir gemacht hat?
Ha! Nee, das weiß ich nicht mehr, weil ich bin geboren in den Mid-60ern. Ich nehme mal an, die ersten Tattoos, die ich gesehen habe, waren einfach so Knast-Tattoos, die man irgendwie in den öffentlichen Verkehrsmitteln bei irgendwelchen Leuten gesehen hat. Aber die ersten richtig guten Tattoos, die ich gesehen habe, war, wo ich das erste Mal in England war, also mit 16. Ne?
Schüleraustausch?
Oder sogar noch früher, nee, das war früher. Ja. Da war genau, das war SFA, Schülerferien im Ausland hat das geheißen. Ne?
Ja.
Und da bin ich irgendwie so 3 Wochen, habe bei einer englischen Familie gewohnt, bin aber dort vormittags in eine Schule gegangen, um Englisch zu lernen. Und dort habe ich da meine ersten bunten und schön gestochenen Tattoos gesehen. Also so, dass mir das so richtig aufgefallen ist. Boah, schaut das geil aus. Und da ist dann auch eigentlich gleich die Idee gekeimt, ich möchte das auch machen. Ne? Das muss ich aber schon dazu sagen, das war zu einer Zeit, wo es wirklich kaum Tattoo-Studios in Europa gegeben hat. Also da war wirklich, das hast du an 4 Händen abzählen können, ne? Europaweit.
Ganz kurz, du bist auch in Wien geboren?
Ja.
Ja. Und heute gibt es ja hunderte Tattoo-Studios in Wien, ne?
Hunderte. Ja. Das ist ein Kommen und Gehen.
Ne? Ja. Ja, okay.
Also jetzt haben wieder viele zugemacht wegen der ganzen Corona-Stress und so, weil es ist ja doch wirklich so eine Belastungsprobe mehr oder weniger gewesen. Und wenn die jetzt einmal hohe Miete hatten und also nicht genügend Zuschuss bekommen haben, weil das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wie man sich selber auch versteuert hat und so, wie das mit dem Zuschuss war. Ja, also da haben sicher viele zugemacht, aber vollkommen den Überblick verloren, wie viele Studios eigentlich in Wien hat. So mehr als 300 auf jeden Fall.
Als du deine ersten Tattoos damals in England gesehen hattest, hattest du da auch schon gezeichnet? Hast du da also auch schon Rockmusik gehört? Gab es da schon Musiker, wo du gesagt hast, so, ach guck mal, die haben ja da irgendwas auf den Arm. Wie warst du so damals drauf?
Ja, also wo ich das erste Mal war, diese Schülerferien im Ausland, da war ich praktisch noch ein Kind, mehr oder weniger. Da war ich 12 oder was. Ne? Ja. Aber dann dieses 3 Jahre später mit 16, da war ich dann schon junger Punkrocker. Und damals war das noch mit Interrail.
Ja.
Sind wir durch Europa mit einem Kumpel, da waren wir in Belgien, da waren wir in Amsterdam und dann eben auch London. Und da haben wir dann schon in besetzten Häusern gewohnt. Und da habe ich dann damals schon vom Lel Hardy gehört. Und haben mir damals mein erstes Tattoo dort stechen lassen. Mit
von Lel Hardy?
Vom Lel Hardy, ja.
Krass! Hatte der damals einen offiziellen Laden oder war das?
Der hatte einen offiziellen Laden, ja. Das war auch schon damals in der Sydney Road in Nord-London. Also das war damals schon die gleiche Adresse. Das ist ziemlich abgelegen, da fahrst du ewig mit der U-Bahn, muss ich sagen. Ja. Ich habe dann Jahre später habe ich dann dort gearbeitet. Ne? Das war echt so geil, irgendwie, wie sich da der Kreis geschlossen hat. Irgendwie, ne?
Beschreib mal, als du mit 16 bei Lel Hardy, habe ich gesagt.
Laurel hast du eigentlich.
Ja, ich weiß, Lel Hardy, der hat ja auch den Rücken vom Mick. Ne?
Kann sein, ja.
Der hat so einen blauen Riesendrachen auf dem Rücken, genau. Beschreib mal, wie das da drin aussah, wie sich das angefühlt hat, als du da mit 16 bei Lel Hardy ins Studio reinkamst.
Also pass auf, ein bisschen weiß ich noch, das ist ja schon verdammt lang her.
Ja.
Der Lel Hardy war damals ein Teddyboy. Ich muss aber dazu sagen, der hat alle möglichen Phasen der englischen Underground-Szene mitgemacht. Ja, wo ich ihn dann besser kennengelernt habe, hat er mir mal so ein altes Fotoalbum gezeigt.
Ja.
Und er hat mir gezeigt, der hat einen 50 cm hohen roten Iro, genauso wie das er mal Skinhead war und genauso wie Teddyboy. Also wo er mich tätowiert hat, hat er eine fette Tolle gehabt, hat einen Sakko angehabt. Richtig voll auf Rackenroller. Und das war, ich habe das Tattoo noch immer, also ich stehe total drauf. Urschnell, nicht mal 2 Stunden, das war so ein Greg Irons Design, so Drache um Dolch herum.
Ja.
Und hat nicht mal viel gekostet, glaube ich. 60 Pfund habe ich damals gezahlt.
Wurde also dabei Bier getrunken und geraucht?
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also wenn man jetzt da allgemein, bei mir im Studio auf jeden Fall. Ja, doch, nee, das hat schon ein bisschen dazugehört. Also ich muss ja fast sagen, beim Bier trinken und so, das war auch, weil es den Leuten geholfen hat, durch die Schmerzen zu kommen. Ne? Also ich muss auch sagen, ich bin da heutzutage auch noch immer nicht so streng, wenn die jetzt echt ein bisschen Panik haben und die wollen da vorher zwei Gläschen Rotwein trinken oder was, ja, habe ich da nichts dagegen. Das sollen die ruhig machen. Dann Hauptsache, sie sitzen dann gut. Ne?
Ja, und also, hast du damals, als Lel Hardy dich tätowiert hat, ja, hast du da schon richtig hingeguckt und warst total fasziniert? Was ist das für eine Maschine?
Natürlich.
Wie funktioniert das überhaupt? Hast du ihm Fragen gestellt?
Nee, soweit noch nicht. Ich hatte aber damals schon eine, es war nicht mein allererstes Tattoo, ich hatte schon so eine kleine Gurke am Unterarm, die ich mir selbst gestochen hatte. Ja. Also ich hatte einen schwarzen Stern, den habe ich eigentlich auch noch immer, ne? Ich sehe ihn gerade, er brüllt mich gerade an. Nee, und die habe ich mir damals schon mit so einer selbstgebastelten Maschine gemacht.
Woher wusstest du denn, wie Tattoo-Maschinen überhaupt aussehen?
Pass auf, da war so ein Punkrocker aus Deutschland und der hatte so eine selbstgebastelte Rotary-Maschine aus einem Motor, einem Löffel und einem Kugelschreiber.
Ja.
Und das war echt ein simples Teil und er hat das da in dem besetzten Haus, wo wir da rumgehangen haben, der das rumliegen gehabt. Und ich habe mir das einfach angeschaut und habe mir das mehr oder weniger kopiert und haben mir das zu Hause dann nachgemacht, weil irrsinnig simples Design, weißt, mit dem Löffel hast du den Rahmen gebogen, mehr oder weniger, mit Isolierband den Motor draufgeklebt, dann aus dem Kugelschreiber die Führung gemacht und dann oben nicht mittig in diesen drehenden Teil, nicht mittig ein Loch rein, ein Stift rein und dann hat man eigentlich schon nur meine Nadelstange mit einer, damals noch eine Nähnadel vorn drauf mit ein bisschen Zwirn drum gewickelt, damit die Farbe drauf bleibt. Ne?
Hast du das zu Hause in deinem Kinderzimmer gemacht oder wo?
Das habe ich noch bei Mama zu Hause im Kinderzimmer gemacht.
Und am Unterarm oder was?
Am Unterarm,
ja. Die war begeistert, ja, deine Mama, ja?
Ich glaube, das habe ich anfangs noch versteckt gehabt. Das war genau in der Höhe, wo man so schön ein Band drüber geben kann. Ah. Ich habe auch das Teil vom Lel Hardy sehr lang versteckt gehabt bei Mama. Ne? Ja, doch. Aber ich bin dann irgendwie so zwei Jahre später, bin ich dann eh schon ausgezogen. Da war es dann eh kein Thema mehr. Ne?
Ja.
Aber
hast du noch Geschwister?
Ja, ich habe eine ältere Schwester.
Okay, hast du die mal tätowiert?
Nee, die ist eher straight, ist eine Lehrerin. Obwohl, jetzt könnte ich mir vorstellen, aber jetzt ist halt auch nicht mehr in dem Alter, die ist eben, wie gesagt, 5 Jahre älter wie ich, die ist jetzt schon fast 60, also ich glaube jetzt nicht, jetzt könnte ich es mir noch am ersten vorstellen, damals wäre es undenkbar, die war irrsinnig konservativ und ich meine, jetzt ist es ja wirklich so ein relativ normales Ding geworden. Ich sage das ungern, weil eigentlich wollte ich ja immer was machen, was eben nicht so der Norm entspricht, sondern ein bisschen abseits der Norm ist. Und damals war es das noch als Tätowierer. Ne?
Aber zumindest verhältst du dich noch abseits der Norm, weil du bist nicht im Internet präsent, du bist nicht groß auf Instagram und so weiter. Also du ziehst deinen Stiefel da noch so ein bisschen durch, ne?
Ja, weil ich habe da jetzt nicht so viel, das bringt mir jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt, das stresst mich jetzt mehr.
Ja,
ja, das heißt, weil ich habe eh so auch genügend zum Tun und wenn ich dann jetzt noch da Anfragen hätte irgendwie auf Instagram und Ding, ab und zu posten Freunde von mir was, ich glaube schon, dass ich irgendwie so eine Seite habe, aber ich schaue da halt nie rein und nutze es halt nicht.
Ne? Ja, okay, du hast da die Schule irgendwie noch zu Ende gemacht, aber wie... Nein,
auch nicht ganz. Ich bin damals in die HTL gegangen, Elektrotechnik, und bin dann, weil ich eigentlich, das ist dann relativ schnell gegangen von der Tattoo vom Lel Hardy und dem selbstgemachten Sternchen. Das war, da hat er mich noch damals drauf angesprochen irgendwie. Und weil ich habe ihm, glaube ich, sogar, ich habe so ein Design dabei gehabt, das habe ich ihm noch gezeigt, irgendwie so ein selbstgezeichnet. Und er hat irgendwie so spaßhalber so, ja, du solltest auch Tätowierer werden, zu mir gesagt. Ne?
Und ja,
damals war es noch nicht so, ehrlich, das war echt noch eine ganz andere Sache irgendwie. Ne? Ja. Da hat man noch, wenn du zu Henke Bank ins Studio gegangen bist, hat man noch Angst gehabt, dass du nicht eine auf die Fresse kriegst. Ne?
Wann warst du zum ersten Mal in Amsterdam bei Henke Bank?
Das war noch bevor, also das war eh auch, ja, so im selben Trip, glaube ich sogar.
Interrail.
Interrail, genau, genau, Amsterdam, ja, mit Other Place. Aber eh ein super geiles Studio, also da habe ich dann auch Jahre später gearbeitet drinnen. Aber damals, da als 16-jähriger Punkrock, habe ich mich noch total eingeschissen, wo ich da rein bin und so.
Ganz kurz, ja. The Other Place, das klingt nach Hells Angels.
Other Place, ganz genau. Ja, war.
Sind Hells Angels, ne?
Ja, war ein rot-weiß Ding, ja. Ja, gibt es glaube ich eh noch immer. Ist aber eigentlich ein echt super nettes Studio und auch ein nettes Lokal, muss ich wirklich sagen. Ja. War ungerechtfertigt die Angst davor, muss ich echt sagen, weil die wollen da auch nicht irgendwie, die wollen da auch ihr Geschäft machen und so. Und da hat man auch ganz locker ins Other Place gehen können, ohne Probleme. Es hat ein bisschen abgeschreckt, muss ich halt am Anfang sagen, mit den ganzen Harleys vor der Tür und so. Und ganzen Rocker drin, habe ich schon gut Schiss gehabt. Wir noch mit Iro und was weiß ich, 1000 Nieten auf der Jacke. Ne? Ja. Und gleich, oh, wir kriegen auf die Fresse. Aber nee.
War und du so, nein, die wollen einfach nur unser Geld.
Ja. Ja, genau. War eigentlich so und es war eigentlich super nett, muss ich echt sagen.
Hilf mir mal kurz, wie bist du dann quasi nachdem du die Schule, glaube ich, die weiterführende nicht ganz vollendet hast, wie bist du dann wirklich ins professionelle, in Anführungszeichen tätowiert, überhaupt reingekommen in Wien?
Also, wie gesagt, nachdem ich mir diese Löffel-Rotary-Maschine da selbst gebastelt habe, habe ich auch gleich einige Tattoos damit gemacht und die Nachfrage war relativ groß, weil es hat ja keinen Tätowierer gegeben oder es hat zwar einen Tätowierer gegeben, aber das war auch privat und das war jetzt irgendwie auch so eine, ja, es war halt von der Biker-Szene und da haben wir die Leute auch damals nicht gekannt und so und ja, irgendwie hat es halt auch keinen Bezug dazu gegeben. Ne? Und ich habe dann, nachdem ich 2-3 Monate mit dieser selbstgebastelten Maschine einige Tattoos gemacht habe, habe ich dann wen kennengelernt, der mir eine gute Tattoo-Maschine verkauft. Das war auch eine Rotary-Maschine, die war auch selbst gemacht, aber das war halt mit gedrehten Führungen, verschiedene Größen. Er hat mir dann auch einiges gelernt. Er hat mir damals noch alles 1er-Nadel und 12er-Round-Shader war mein erster Nadelsatz, mehr oder weniger nach den Zwirn um eine Nähnadel, das war das allererste. Und dann war, ich sag mal, ich habe gute 5-6 Jahre mit dieser Rotary-Maschine und mehr oder weniger Single Needle, 12er-Nadel. Also ich habe 82 angefangen, mehr oder weniger, dann meine ersten Versuche. Und 86, glaube ich, bis 86 habe ich mit die Rotary-Maschinen gearbeitet. Und dann habe ich erste Spulmaschinen mehr oder weniger bekommen. Damals noch Spalding und Rogers. Dann war ich 87 bei meiner ersten Tattoo-Convention in Dunstable.
Ja, die hat, glaube ich, Ian of Reading gemacht, ne?
Genau, Ian of Reading, der Brent. Und zu dritt waren die irgendwie, so ein Dreier-Trio.
Ja. Was waren da für Leute unterwegs?
Also sie war noch relativ klein, jetzt von, ich sag mal, viel mehr als 40 Tätowierer werden wir nicht gewesen sein. Aber ich kann nur sagen, neben meine Nachbarin war wie heißt die schnell? Carrie Barber.
Carrie Barber aus Kalifornien.
Ganz genau, die Carrie Barber war meine Sitznachbarin, das war eh recht witzig. Ne? Ich total aufgeregt, erste Convention, ne? bin hingetrampt noch damals, ne? Mit dem Finger raus und so. Ne?
Und Tätowierer will nach England.
Und ich komme dort an irgendwie mit meinem Rucksack noch irgendwie und pack das Zeug aus und der Mike Barber, damals noch ihr Mann, ne? Hat sich da ganz höflich vorgestellt, ja hallo, ich bin der Mike Barber und Mann von der Carrie Barber und falls du irgendetwas brauchst, sag's uns da. Nicht mal 2 Minuten später so, Mike, hast du einen Lötkolben dabei? Ich habe mich keine Nadeln einstecken.
Hast da du was ich zu mir essen? Noch die
und einen Pennplatz.
Genau.
Nee,
genau.
Pennplatz, das war eh auch lustig, da haben wir in der Halle gepennt, da habe ich im Schlafsack unterm Arbeitsplatz pennen dürfen.
Wow.
Ja, weil das Hotel so teuer war, das habe ich mir dann erst am nächsten Tag leisten können.
Kanntest du das schon, Carrie Barber, vom Namen her? Hattest du schon von der gehört?
Absolut keinen Dunst gehabt, wer das ist. Aber wie gesagt, es waren einige bekannte Namen damals schon dabei. Der Henke Benke war dort. Wie hat denn der eine schnell geheißen? Ja, dann von den Italienern, der Marco Pisa, der Marco Leoni.
Ah.
Ja, ja, damals war er noch in Italien, das war noch bevor er nach Brasilien gegangen ist.
Und das muss doch total mindblowing für dich gewesen sein, weil du ja zum ersten Mal deine Arbeiten mit internationalen Künstlern vergleichen konntest. Wie war das?
Ja, erstens einmal, habe ich ja niemanden gekannt. Es war jetzt nicht so, dass ich, oh, und der ist da, und der ist da, und der ist da. Ich habe im Prinzip mich überhaupt nicht ausgekannt jetzt in der Tätowierszene. Ja. Ne? Ja. Aber es war schon mal super aufregend, einfach andere Tätowierer zu sehen. Und ich habe dann auch mehr oder weniger relativ schnell erkennen können, dass von meinen Zeichnungen her, dass ich da schon eher zu den Besseren gehört habe. Ne?
Ja.
Habe auch gleich meinen ersten Pokal gewonnen. Das war Best of Day. Ja, also so ein Barbaren-Ding auf der Brust, die waren damals recht beliebt. Das war so die Zeit, so Boris Vallejo und Frank Frazetta und so. Bin ich auch tierisch drauf gestanden, muss ich sagen. Ja, doch. Ja, das hat mir auch ziemlich gut, ziemlich Selbstvertrauen gegeben, eben gleich bei der ersten Convention. Da habe ich dann auch den Lou Robbins getroffen, das war so ein ältlicher Tätowierer aus Amerika und das war eben auch der Veranstalter von der Tattoo Convention in Maine, der Mad Hatter's Tea Party. Und es war noch zu einer Zeit, wo es auch in Amerika nicht viele Conventions gegeben hat. Da hat es die National Convention gegeben und dann hat es diese Mad Hatter's Tea Party gegeben, ganz im Norden Amerikas, eben in Maine. Ne? Und da haben sie mich eingeladen und ich wollte diese Chance ergreifen und bin dann 1989 dorthin geflogen und bin gleich ein halbes Jahr geblieben. Ich habe dann mehr oder weniger auf der Convention tierisch viele Leute kennengelernt und habe mir da praktisch so, weil jeder Zweite irgendwie, ja, und komm ich besuchen und kannst bei mir arbeiten. Und ich habe mir dann so eine Liste gemacht, jeder, der mich da gefragt hat, mit Namen und Adresse. Und habe mir dann anhand von der Landkarte und der Namensliste mehr oder weniger geguckt, aha, und wer wäre dann der Nächste und wer wäre von der Entfernung her und habe das dann so richtig abgeackert, die ganze Liste. Ich bin mehr oder weniger die ganze Ostküste von Maine bis Florida runter, fast in jeden Staat. Ich habe sogar in Delaware gearbeitet und in so kleineren Städten. Und ja, war äußerst interessant. Ich habe mein Visa bis zum letzten Tag ausgenutzt. Also ich bin, damals waren es noch, da hat man sich das Visa noch vorher holen müssen und dafür hat man dann 6 Monate Visa gehabt. Ne?
Ja. Und dann hast du irgendwann, nachdem du so viele Erfahrungen gesammelt hattest, hast du dann irgendwann in Wien ein offizielles Studio aufgemacht, was dann wahrscheinlich Tattoo Demon hieß. Ist das richtig?
Naja, nicht ganz. Ich habe von Anfang an immer irgendwie ein kleines Studio gehabt. Also auch schon in der Zeit, wo ich mit dieser Löffelmaschine gearbeitet habe, habe ich schon in einem besetzten Haus ein kleines Tattoo-Kämmerchen gehabt. Damals noch in der Corneliusgasse. Ne?
Ja.
Und ich sag mal, 85 habe ich mein Studio im 4. Bezirk eröffnet. Da habe ich dann schon die Fuhrmann-Brüder kennengelernt. Zu dritt haben wir dann dort gearbeitet. Also ich habe Studio aufgemacht. Ich habe tierischen Andrang gehabt, weil das hat sich dann schon gut rumgesprochen. Und damals habe ich dann eben schon mit dieser anderen Rotary-Maschine habe ich dann schon ziemlich gut Arbeiten machen können und damals also mehr oder weniger die ganzen Randgruppen sind zu mir gekommen, also die Punks in erster Linie, dann aber auch die Teddy Boys, also ich habe wahnsinnig viele Rock'n'Roller tätowiert, die Biker weniger, die sind eben mehr zu dem, Fritzl war das damals, also habe hoch, also sehe ich ganz, ganz ein großer Mann, einer ganz wichtig für die Wiener Tattoo-Szene war eben der Fritzl, das war auch der die Fuhrmann-Brüder gelehrt hat. Darum habe ich höchsten Respekt vor dem Mann.
Ja.
Und der war eben der, wo die Biker hingegangen sind. Das war, die sind gar nicht zu mir gekommen. Also ich habe damals kaum irgendwann mal so ein USMC oder irgendwelchen Harley-Motoren und solche Sachen, das habe ich eigentlich kaum machen müssen. Ne?
Wie hat denn damals so ein Biker-Tätowierer Ende der 80er in Wien auf so einen neuen Punk irgendwie reagiert, der auch angefangen hat zu tätowieren? Weil die Biker waren da ja schon sehr eigen, ne?
Das ist richtig, aber Gott sei Dank nicht in Wien, weil Wien ist doch eine große Stadt. Es hat ja wirklich nichts gegeben, keine anderen groß. Ne? Also man ist sich dann nicht auf die Füße getreten gegenseitig. Im Gegenteil, das war dann nachher sogar so, dass wir mehr oder weniger 5, 6 Studios waren und wir haben uns gegenseitig Kunden geschickt, weil eh jeder total ausgelastet war. Jetzt haben viele zum Beispiel bei Cover-Ups nicht so gerne. Und ich habe gut zeichnen können. Jetzt haben die mir oft die Cover-Ups geschickt und ich habe damals nicht so gerne Schriftzüge gemacht. Jetzt wenn die jetzt irgendwelche großen Schriftzugsachen oder so, das habe ich dann meistens Leute zu dem geschickt, der mir wiederum andere Kunden geschickt hat. Also damals war es eben oft so, ja, mit Cover-Ups und auch oft mit Porträts, da haben sie sich viele nicht drüber getraut. Dafür habe ich wiederum andere Sachen abgegeben. Ne?
Also wenn du schon wenn du in den 80ern und 90ern viel auf Tattoo Conventions gearbeitet hast und warst, steile These, 50% war da Feiern und 50% war da Tätowieren. War das richtig?
Das kann man schon sagen. Ich muss sagen, ich bin schon ziemlicher Workaholic, aber ich habe das halt irgendwie beides unter einem Hut bekommen, war dann aber total erledigt nach die 3 Tage. Aber ja, selten, dass ich mal einen Tag blau gemacht habe. Das hätte ich nicht eigentlich, weil es ist ja doch irgendwie nur 2, 3 Tage, ne?
Du warst eher blau.
Also ich habe versucht, immer so einen Mittelweg da zu finden. Also ich war nie einer, der mehr oder weniger sich voll die Birne nur zudröhnt und dann nichts mehr machen kann. Ja. Ich habe das versucht, irgendwie halbwegs in Schranken zu halten. Allerdings, ja, wir haben schon sehr viel gefeiert, vor allem auch am Platz. Also wenn ich denke, was wir damals gemacht haben mit der Wasserpfeife am Arbeitsplatz und so. Ja. Eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die da jetzt überhaupt erzählen sollte, aber eher auch Convention in Dunstable, ne? Da haben sie mich ja, wie ich zuerst schon erzählt habe, in der Halle schlafen lassen. Ne? Ja. Da habe ich mir dann aus meiner Wasserspritze eine Pluppi gebaut und habe die dann am Tisch stehen gelassen, weil ich dann irgendwann eingepennt bin. Und wo ich dann aufgewacht bin, da sind dann gerade so 2, 3 Leute irgendwie drumherum gestanden, haben auf die Pfeife gezeigt und habe gesagt, ist das eine Wasserpfeife? Und gesagt, ja, na, davon rauchen. Und so habe ich den Junkfood Johnny kennengelernt.
Aus Holland, aus Heerlen.
Genau, aus Heerlen, genau, ganz genau. Der liebe John, ich hoffe, dem geht's gut, den habe ich schon ewig nicht mehr gehört von ihm. Da muss auch schon jetzt seine Barrierchen drauf haben, muss ich sagen.
Ja.
Ja, ja. Ich hoffe, den gibt's noch, aber ich nehme schon an, der war schon zäh. Der war echt ein Lustiger. Der hat dann auch ein paar Jahre bei mir im Shop gearbeitet. Ja, ja.
Wenn du jetzt heutzutage in deinem Studio sitzt, also mit welcher Einstellung oder mit welchem Gemütszustand sitzt du da? Denkst du da manchmal so, boah, früher war das doch alles ein bisschen aufregender und ein bisschen mehr dangerous und da kamen mehr Leute rein, die so ein bisschen edgy drauf waren und mehr so wie ich und heute ist es alles sehr, naja, Mainstream ist ein großes Wort, aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja, ja, da hast du auch vollkommen recht. Es ist jetzt aber weniger den Stress von damals, den ich vermisse, als wie der Fakt, dass ich jetzt schon geraumer Zeit allein im Studio arbeite. Irgendwie findet sich nicht der richtige Mitarbeiter, also bis jetzt zumindest nicht. Das ist das, was mich mehr stört, aber ja, ich meine, also bei mir selber im Studio, so viel hat sich da jetzt auch gar nicht geändert. Ne? Also ich sieht noch immer irgendwie geil aus. Ich brauche meine angenehme Atmosphäre. Ich kann nicht in so ein Badezimmer-Atmosphäre arbeiten. Das schmeckt mir gar nicht. Aber das braucht man auch anscheinend nicht. Wir kriegen jedes Jahr unsere Überprüfung und das ist halt auch alles verfließt, aber eben nicht mit weißen Fliesen, sondern mit schönen Fliesen. Und hängen halt viele Masken rum und so. Wie man sich ein Studio halt vorstellt. Und ich bin da halt tierisch gern drum. So gesehen, ja, also ein bisschen vermisse ich es schon, aber ich muss auch schon eingestehen, es ist halt nicht mehr so anstrengend wie früher. Ne? Mhm. Halt dann doch, ich habe früher schon viel Stress gehabt. Ich habe da, vor 12 bin ich selten aus dem Studio rausgekommen. Ne? Jetzt habe ich da mehr meine Zeiten, also meistens bin ich um 8 dann schon wieder zu Hause und so. Ja, so ein bisschen vermisst man es, aber ich gestehe mir mein Alter ein und ich gestehe mir ein, dass ich jetzt nicht mehr so ganz die Energie von früher habe und damit ist das okay eigentlich. Ja, also wie sagt man da, also ein bisschen ruhiger geworden, weiser geworden, ja. Also innere Ruhe gefunden. Früher, wenn ich auf einer Party war und gewusst habe, irgendwo anders ist noch eine, dann habe ich geschaut, dass ich dort auch noch hinkomme. Und, ja. Und jetzt gebe ich mich mit dem zufrieden, was mir das Leben gerade bietet im Moment.
Gab es auch mal eine Zeit, wo du richtig viel dann gefeiert hast und mit Hangover tätowiert hast?
Ja, total, natürlich, ja, okay. Ja. Also vor allem die Zeit in Bali, das war manchmal richtig challenging, das waren oft schon fast mehr Experimente. Geht's noch in diesen Zustand? Ja, es geht noch in diesen Zustand. Aber da sind auch interessante Sachen dabei rausgekommen, das muss ich dazu sagen. Und das waren auch die richtigen Personen, mit denen man sowas gemacht hat. Das war praktisch eh wie so eine Art Experiment. So, diese Tattoo war eine Party im Prinzip, die der Kunde mit mir und mit noch einer Zweitperson oder so gefeiert hat.
Um die Leute mal an die Hand zu nehmen, du hast gerade Bali erwähnt. Du hattest in den 90ern irgendwann ein Tattoo-Studio auf Bali. Hast du da überwintert oder hast du da das halbe Jahr gearbeitet? Wie kamst du zu dem Entschluss, da hinzugehen? Klar, Wetter und so.
Ich bin 93 das erste Mal nach Bali gekommen über eine Freundin, die halt dort war und davon geschwärmt hat. Und ich bin vorher in Indien gewesen, 2-3 Mal, was mir eben auch total getaugt hat. Und da habe ich mich denen angeschlossen in Bali und war halt auch gleich verliebt in die Insel, ne? Und dann haben wir relativ schnell ein günstiges Angebot bekommen, ein Haus zu pachten mit Geschäftslokal. Das haben wir gemacht und haben so einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und dann habe ich 10 Jahre ein Studio in der Double Six Road in Kuta gehabt, mehr oder weniger.
Kuta Beach.
Wo damals halt schon die ganzen Touristen und Ding war. Ja. Es war halt schon ein bisschen Remi-Demi. Da bin ich halt voll in die ganze Party-Szene rein, also da war ich mehr oder weniger mit der Goa-Szene da verbandelt und auch mit den ganzen Partymacher und so und habe dann auch öfters selber auf Partys tätowiert. Da war schon eine wilde Zeit und da ist es auch nicht selten dabei vorgekommen, dass ich auch mal verkatert oder auf Ecstasy oder auf Acid tätowiert habe. Muss ich eingestehen, aber ich stehe zu jeder Arbeit, die ich gemacht habe und sollte was wirklich daneben gegangen sein, was ich mich eigentlich so wissentlich jetzt nicht dran erinnern kann, dann habe ich zumindest nachher das wieder gerade gebügelt.
Wie war das denn in den 90ern? Ich meine, du warst ja, ich habe es ja eingangs beschrieben in meiner ersten Frage, du warst ja damals wirklich schon Vorbild für ganz viele Tätowierer, weil jeder, selbst ein Laie, ich hatte damals mein zweites Tattoo-Magazin in der Hand, ich habe gesehen, Bernie Luther, boah, der liefert ab. Das ist künstlerisch auf einem hohen Level, das ist technisch auf einem hohen Level, das hat selbst ein Laie erkannt. Schön, dass du lachst. Warst du damals auch viel im Austausch mit internationalen Tätowierern, weil Tattoo-Hefte und so weiter, hat man sich da Briefe geschrieben? Waren die Conventions so die Hauptattraktion in jedem Jahr? Wie war so der Austausch mit anderen Leuten? Um natürlich auch zu sehen, dass man besser wird oder sich messen zu können.
Na, also du hast vollkommen recht. Wir haben uns damals noch per Brief ausgetauscht. Also ich kann mich noch erinnern, dass mir der Tintin Briefe geschrieben hat und ich ihm zurückgeschrieben, der hat mir Fotos geschickt, der Alain hat mir auch Franzose, ne? Der Alain hat mir geschrieben, dann auch der Stefan, witzigerweise gerade die Franzosen so schreibfreudig waren, ne?
Also du meinst diesen Stefan Chandesieu oder
genau,
so,
genau,
wo ich den
genau,
Nachnamen
genau.
nicht aussprechen konnte?
Genau, den konnte niemand aussprechen, oder zumindest hat es niemand gewusst.
Der so die ersten hyperrealistischen Farbsachen gemacht hat, wo jeder gedacht hat, wow, wie krass ist das denn?
Ja, also witzigerweise muss ich ja sagen, haben die Franzosen alle so einen eigenen Stil gehabt, der sich fast irgendwie so als Gruppe erkennbar war irgendwie so. Ja, das ist dieser französische Stil, wo der Tintin noch ein bisschen weniger in dem Stil, weil der doch auch gut mit Linien und Powerlines und so gearbeitet hat. Aber trotzdem dieses Realistische oder dieses Malerische, ich sag mal eher malerisch, das haben die alle drei, hat auch der Alain gemacht, ganz Riesenteile und auch recht schön. Allerdings, und auch beim Stefan, sehr grob gestochen, muss ich halt sagen. Das war halt schon, wenn man sich's nahe angeschaut hat, war alles schon sehr fleckig und Ding. Also nichts mit einer Präzision, jetzt wie beim Philipp oder so. wo das mehr oder weniger makellos war, was zumindest so das Ausfüllen und so betrifft. Aber war ein erkennbarer Stil irgendwie und schöner auch, ne? Und ja, damals haben wir uns, haben mich mit einigen. Ich habe auch noch einen Paul Rogers geschrieben. Das hat mir damals so ein alter dänischer Tätowierer geraten. Für den habe ich gearbeitet, irgendwie in Kopenhagen, in der Lille Strandstraat. Das war der gute alte Sven. Und der hat mir eben damals von Paul Rogers vorgeschwärmt, dass der so tolle Maschinen macht. Und jetzt ist er schon so alt. Aber ich soll ihn schreiben, der macht mir eine und bla. Und das habe ich dann auch auf seinem Hinweis, habe ich das gemacht. Habe ihm auch eine schöne Zeichnung dazu gemacht und so. Und habe ihm das geschickt. Und er hat mir auch wirklich zurückgeschrieben. Auch einen langen Brief mit zittriger Handschrift und so. Und ich habe mir dann eine Paul Rogers Maschine von ihm gekauft. Um 500 $ war das, glaube ich, damals. War für mich damals verdammt viel. Also ich wollte es mir fast nicht leisten, aber jetzt wäre es das Zehnfache wert oder ist sie das Zehnfache wert.
Von wem hast du dich denn zu dieser Zeit tätowieren lassen?
Bei mir ist es eigentlich hauptsächlich immer von den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Das war jetzt gar nicht groß, dass ich jetzt so der Jäger nach irgendwelchen Spitzentätowierern war, wenn ich wo gearbeitet habe und ich fand den nett und habe mit denen einen guten Kontakt gehabt, dann wollte ich eine Erinnerung an die Zeit haben. Ne? Ich habe auch, weißt du, der Philipp, der hat mal ein halbes Jahr bei mir gearbeitet, da habe ich von Philipp natürlich einen Teil. Philipp Lö, genau. Und ja, vom Lel Hardy eben das Ding und vom Henky Panky und von Mickey Sharps. Also waren eh alles eigentlich eh auch bekannte Namen. Ne? Von der Miss Roxy, wenn dir der Name noch was sagt.
Nee, das war nicht mir nichts.
Das war eine dänische Tätowiererin, die eigentlich in den Mid-80ern war die in aller Munde. Die war zum Beispiel, da hat's, die ersten Tattoo-Bücher mehr oder weniger, die waren vom Chris Wroblewski, falls dir das vielleicht was sagt. Okay. Da waren meistens Cover und Rückseite, das war meistens alles Miss Roxy. Also die hat schon einige bekannte Bilder gemacht. Ja. Wenn du so in älteren Dinger rumschau, auch in alten Magazinen oder so, ich sag mal Mitte 80er, dann hat sich das aufgehört. Die war aus Dänemark, ja.
Hast du das Gefühl, dass heutzutage junge Tätowierer deine Legacy, nenne ich es jetzt mal, wertschätzen? Dass auch mal junge Tätowierer zu dir kommen und was wissen wollen oder so?
Naja, sollten sie mich kennen oder was von mir gehört haben. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt noch in den Magazinen groß vertreten bin. Ne? Wenn die jetzt keine alten Magazine kennen oder jetzt nicht irgendwelche alten Tätowierer, die irgendwelche Anekdoten erzählen von mir, werden die keine Ahnung von meiner Existenz überhaupt haben. Ne? Also... Ja. Über den Fördel komme ich, das ist jetzt mehr oder weniger meine Bezugsperson zur jüngeren Tattoo-Welt. Und ich muss sagen, seitdem ich den Fördel kenne, das hat mir schon sehr geholfen. Also da bin ich ihm auch ewig dankbar dafür.
Mhm. Ja, doch. Wie hat er dir konkret, du hast, glaube ich, mal mit ihm Guestspot gemacht in Italien letztens?
Genau, zum Beispiel, das war so eine Geschichte. Ne? Ich habe die ja nicht gekannt, die Tätowierer. Die haben mich sehr wohl gekannt vom Namen her und so. Aber ich wäre jetzt von alleine jetzt nie auf die gekommen. Ne? Aber durch den Förl, der schon mal dort gearbeitet hat und die gekannt hat, hat er mir praktisch, wie man auf Wienerisch sagt, die Rutschen gelegt. Und wir sind dann gemeinsam untergefahren und ich muss sagen, das war super. Also die Woche war richtig geil, jederzeit wieder. Hat mir super Spaß gemacht. Ne? Braucht man schon immer wieder mal. Das habe ich echt schon wieder fast vergessen, wie das ist. Weil ich schon Jahre jetzt nicht mehr groß Guestspot gearbeitet habe. Ne? Wie es früher eigentlich immer normal war. Ja.
Das war, glaube ich, in Italien bei dem Daniel Hoang oder wie er heißt? Wart ihr im Laden?
Das war das Black, wie das schnell geheißen? Black Horse Tattoo. Super geiles Studio. Hammer, mega, super geil. Sind aber viele Tätowierer drin, ich glaube 6 Tätowierer oder so. Aber richtig so noch so ein bisschen bis früher auch ausgesehen hat, mit 1000 Bildern an der Wand und nicht ganz so streng und es hat mir richtig Spaß gemacht dort.
Ja. Und der Fördel, der plant jetzt auch ein Buch mit dir, ist das richtig?
Pass auf, das geht irgendwie von dem Patrick Kitzel aus, der in Amerika da tätig ist und mit einigen Tätowierern schon Bücher gemacht hat, also und der auch diese Tattoo-Tribal-Tour organisiert und geleitet hat, wo da also eine Gruppe amerikanischer Tätowierer durch Europa getourt sind und in verschiedenen Studios gearbeitet haben, eben unter anderem auch im Vördel seinem Studio, im Wiener Elektrik-Tattoo. Ne? Die Geschichte ist die, dass ich eigentlich schon ewig ein Buch machen will von mit meinen Bildern und Fotos. Ich habe so eine Riesensammlung an gemalten Bildern und Postern, die ich gemacht habe. Ich bin ja jetzt nicht nur am Tätowieren allein gewesen. Ich habe ja tierisch viele Plattencovers gemacht zum Beispiel.
Ich habe gesehen, du hast gerade das aktuelle Slime-Plattencover gemacht.
Ne? Von der vorletzten.
Von der vorletzten.
Ja.
Ne? Legendäre
Hamburger Punk-Band Slime. Ja, ich habe ein paar Plattencovers gemacht. Und das hat mir auch tierisch Spaß gemacht. Das war zwar nicht, also auch wenn jetzt der Verdienst selber pro Plattencover jetzt eh okay war, aber da waren es halt doch zu wenig Aufträge, dass man jetzt einmal nur von sowas hätte erleben können oder so. Jetzt als Graphic Designer, for example. Ne? Was mir aber auch tierisch Spaß gemacht hat. Also ich freue mich immer total über jeden Auftrag in Sachen Plattencover oder irgendwelche. Ich habe viele Posters gemacht, für Konzerte meistens, ne? T-Shirt-Designs, also so praktisch so Graphic-Designer-Aufträge. Ne?
Hast du auch Plattencover schon für die Toten Hosen gemacht? Weil tätowiert hast du die ja alle, ne?
Ja, habe ich, also alle sind ja nicht tätowiert, aber drei von denen habe ich tätowiert. Ne? Also der, was Kudel hat, ist bis auf ein, zwei, drei Teile alles von mir.
Mhm. Und der auch hat was, Arme, Rücken,
der Hals hat alle, von der mir, hat Hände. Tierisch viel, also viele wissen das gar nicht, wie stark der tätowiert ist. Also mittlerweile sieht Rücken, man es, ja. Brust, Arme bis runter, mittlerweile sogar Finger, Hand, das letzte Rennen war so Handrücken und so. Dann hat er angefangen, auf die Beine hat er noch nicht so viel gehabt. Also da hat er jetzt erst angefangen, da haben wir jetzt irgendwie Unterschenkel mal gemacht. Da ist er noch eher, da hat er noch nicht so viel. Ne? Der Cabino hat auch einiges, das wissen nur nicht so viele. Der hat viel auf den Beinen auch und so versteckt mal irgendwie da. Eins am Schulterblatt und eins auf der Brust und ein Totenschädel mit Stacheldraht am Unterschenkel und ja, der hat schon noch, aber hat auch viel, viel Blödsinn, so eine Bierflasche und was war das eine Liverpool-Logo, eine Weinflasche war es, keine Bierflasche, eine Weinflasche und ein Mikro, ja, ich meine, ist okay.
Und den Clown von Slipknot, den hast du auch mal mit tätowiert,
ne? Richtig. Tattoo the Earth Tour, was eigentlich ein ziemlich geiles Teil war. Das war im Prinzip, sind wir mit lauter bekannte Metal- und Hardcore-Bands in Amerika rumgetourt.
Slayer und, auch, ne?
Genau, da waren Slayer waren eigentlich fast die Headliner. Slayer, Slipknot und alle mit S und die Sepultura, genau. Die drei waren mehr oder weniger die Headliner. Dann haben wir aber auch noch Seven Dust, ne, auch mit S. Aber das war, glaube ich, Zufall, ne, dass die wirklich alle mit S waren. Und da waren auch etliche andere auch noch dabei, Hatebreed und was weiß ich was alles. Ne. Es war auch nicht immer das gleiche Line-Up. Also einmal war auch Metallica mit dabei. Es war aber ganz ein komischer Gig, muss ich sagen. Und wir haben auch... wir hätten eigentlich, so wäre der Plan gewesen, dass wir bei jedem von diesen Konzerten eben tätowiert hätten. Ne? Teilweise war es im Freien, da haben wir so Zelte gehabt, wo jeder mehr oder weniger im Zelt tätowiert hat. Ja. Und einmal war es in so einer Megastadion, da haben wir irgendwie so eine Etage gehabt, wo wir uns aufgebaut haben. Aber wir haben bei den wenigsten Events arbeiten dürfen. Von den rechtlichen Geschichten her, weil es irgendwie aus Hygienegründen oder weil es im Freien war und Ding. Also ich sag mal, von den 8, 9 Gigs, wo ich mit dabei war, haben wir vielleicht 3-mal arbeiten können oder 4-mal. Also
und lass mich raten, es endete dann so, dass ihr immer nur Backstage die Musiker tätowiert habt.
Zumindest die Stagehands, die Musiker wäre ja eh weniger, also abgesehen jetzt vom Clown von Slipknot und der Paul Booth war da auch mit, der hat dann auch noch die Slayer tätowiert, aber da sind wir nicht mal in Sichtnähe gekommen, einmal so in 15 Meter Entfernung ist der eine von die Slayer bei mir vorbeigegangen, so mehr war da nicht. Das habe ich ein bisschen komisch gefunden, das war also, ja, ein bisschen abgehoben, muss ich fast sagen. Bei nicht Slipknot, bei die Sepultura waren wir im Bus drin, haben mit denen gekifft und so, also die waren richtig gut drauf. Das war so die erste Tour mit diesem neuen Sänger, da mit dem
Derek Green.
Super geil, also so eine Granate auf der Bühne gewesen. Mhm. Muss ich echt sagen, das ist, also die ist immer total gut rübergekommen, muss ich echt sagen. Seitdem mag ich die. Musikalisch war nie so ganz mein Ding, mhm. aber die waren so cool drauf, dass ich die seitdem finde ich die richtig klasse. Ne? Ja. Ja, aber wie gesagt, was mich sehr geärgert hat, waren diese ganzen rechtlichen Sachen, wo es dann auf einmal geheißen hat, in letzter Minute nee und geht nicht und bla und viel Polizei immer dort gewesen, ich habe da nicht so wohl gefühlt bei der ganzen Sache. Aber es war recht interessant, da haben wir zum Beispiel, der Philipp hat damals dieses Art Fusion Projekt in die Welt gerufen. Ne? Mhm. Das war eigentlich, und zwar der Grund, weil wir eben nicht tätowieren haben dürfen bei den meisten Events, haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Jetzt hat der Philipp auf eigene Faust Staffeleien eingekauft und so große A0 oder ich glaube A0 Zeichenblätter und Zeichenkohle. Ja. Und wir haben dann so, sind dann so zu sechs nebeneinander gestanden, mit die, jeder hat also sein Bild gehabt mit der Staffelei. Und jeder zeichnet da halt für sich was da. Ich habe eben angefangen, so einen punkigen Clown zu machen. Und so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten zeichnen, sagte Philipp, so, und jetzt legt den Stift weg und geht's und wechselt das Bild und geht's zum nächsten. Und ich so, spinnst du? Glaubst du, ich will da jetzt mein geiles Clownbild da jetzt verlassen? Und neben mir hat gerade der Sean Vasquez, Gott hab ihm selig, also eine japanische Blume gemacht, hat aber wirklich gerade ausgeschaut wie ein Salathappel. Und ich so, ich würde jetzt nicht bei dem Salathappel da weitermachen, ich will meinen Clown weitermachen, aber da war der Philipp streng. Ja. Und ja, und das war praktisch das erste Mal Art Fusion. Also damals noch ein bisschen widerwillig, mhm. aber das war dann nachdem wir zwei, dreimal gewechselt haben, war es dann eh lustig irgendwie. Ne? Obwohl, ja. er hat uns da richtige Aufgaben gegeben. Also zum Beispiel, kann mich erinnern, der Paul Buß, der ist da gleich cool drauf eingestiegen. Der hat dann gleich meinen Clown eben weitergemacht. Hat da irgendwie den noch dünkler schattiert und hat dem, was weiß ich, so Fledermausflügelohren noch dazu gemacht. Also hat das Bild aufgewertet. Ne? Aber mhm. da hat es andere gegeben, die dann mehr oder weniger was drüber gemacht haben. Ne? Und der Philipp, der war aber auch so ein Kandidat. Ne? Da ist er irgendwie hin zu dem Bild, setzt oben an und macht einen totalen, ja, so einen Krickelstrich durchs ganze Bild durch und sagt, so auf die Art und Weise, schaut, was damit anfangen tut. Also, wie bearbeitet sie das Problem? Ne? Und ich habe dann aus dem eine verbogene Straßenlaterne draus gemacht, aus einem Krickelstrich.
Mit Chrom ja. natürlich.
Nee, in dem Fall war es eine dunkle, nee, war so eine schwärzliche. Ja. Ne? Aber das Clownbild, pass auf, da hat es nämlich nachher sogar eine Platte davon gegeben, eine CD davon, von dieser Tattoo the Earth Tour. Ja. Und das Innencover ist mein Bild von der Art Fusion. Also das der cool. Clown, den ich angefangen habe, zumindest. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, mein Bild, weil es ja genauso der Paul Busen, der Philipp Lauer, der schon was gesagt. Wer war da ja. noch mit? Jack Rudy war noch mit dabei. Mhm.
Der Guy Atchison, glaube ich, auch irgendwann, oder?
Wie gesagt, das hat sich teilweise ein bisschen gewechselt. Also wo ich dabei war, waren nicht dabei. Ja. Aber das schließt jetzt nicht aus, dass er nicht nachher noch dazugekommen ist. Ne? Wie gesagt, der Jack Rudy ist auch erst später dazugekommen. Der war jetzt ja. irgendwie, da war ich nur bei zweimal mit, wo er mit dabei war. War interessante Sache, wir sind auch so mit Tourbus, ne? Also wie die Bands haben wir so einen eigenen Bus gehabt, wo man da praktisch in der Nacht, während wir mehr oder weniger gepennt haben, sind wir dann wieder auf den nächsten Gig gefahren. Da war oft, was weiß ich, 16 Stunden Fahrzeit dazwischen oder so. Ne?
Ja. ja, so ein bisschen Tribal-Tattoo-Tour, aber vor 20 Jahren.
Nehme ich mal an, ja.
Ja, so ein bisschen. Ne? Mhm. Ich hatte gerade Guy Atchison erwähnt. Der ja. Fördel hatte mir gestern ein Video zukommen lassen. Ich glaube, von der Convention, ich glaube, 91 oder so in Philadelphia.
Okay.
Da gibt es ein Video von...
90 war das, glaube ich.
90? Ja. Da hast du... A lot of Preise abgeräumt.
Ja, viel zu viele. Das war mir so peinlich.
Ja.
Ja, ich wollte schon gewinnen. Also ich war ja ehrgeizig. Ja. Ne? Und ich habe mich gut vorbereitet gehabt und ich habe bei vielen Leuten, also da habe ich so die 2-3 Wochen vorher, wo ich halt, ich weiß nicht, in allen möglichen Studios gearbeitet habe, habe halt immer jenen gesagt, und schau auf die Convention und mach mit beim Wettbewerb und so, mach mit bei Best Black and Grey und du mach mit bei Best Portrait und so. Und ich wollte ja gewinnen, aber dass ich so gut wie alles da gewonnen habe, das, also ab dem 3. war es mir dann unangenehm. And the winner is... And die machen immer so ein Trara draus, in den Kuvert drin und so, und dann machen sie das Kuvert auf. Und ja, und dann beim 4. Mal dann so, and the winner is Bernie Luther. Und da sind dann schon die ersten Buhrufe dazwischen. Also bei den ersten 3 haben sie mitgeholt, ne? Aber ja, und spätestens beim 6. war es dann schon. Also 6 waren es.
Ja, krass. Ja. Und war das damals eine Zeit... Da hast du wahrscheinlich die ganzen Preise auch in dein Studio gestellt, oder?
Natürlich. Und da stehen die heute noch.
und die Leute waren schon baff, weil Internet gab es ja nicht. Ne? Und ja. Ich meine, wenn vielleicht Kunden von dir mal eine Woche nicht da waren, dann bist du die Woche in den USA, gewinnst du alles, kommst wieder und alles ist voller Pokale. Ne?
Doch, nee, das war manchmal so. Doch, ja.
Hast du direkt die Preise erhöht, ne?
Da bin ich sogar einmal, das war eh der Hammer, da bin ich einmal gleichzeitig auf 2 Conventions gewesen. Ja. Und zwar, und da war aber ein Kontinent dazwischen. Das eine war in Amerika und das andere war in die Dunstable Convention. Und die Dunstable Convention, die fängt immer traditionellerweise einen Tag später an. Die ist nicht Freitag, Samstag, Sonntag, sondern Samstag, Sonntag, Montag. Ja. Und die National Convention wiederum, oder nee, es war in dem Fall was die Richmond Convention, es war jetzt nicht von der National Ding, aber die hat, war eine 4-Tages-Convention, die hat Donnerstag schon angefangen. Und mit der Zeitumstellung hat auch für mich gespielt. Ne? Jetzt bin ich praktisch zuerst in Amerika gewesen, bin Donnerstag, Freitag auf der Convention gewesen, und in Amerika ist immer so, dass die Pokalverleihung am Anfang machen, also nicht zum Schluss, da gibt's da keinen Best of Day, sondern gibt's eben nur Sachen, die da schon hingebracht wurden, ne? Das heißt, ich habe da tierisch, da habe ich sogar den Tätowier des Jahres Pokal gewonnen, das war so, so ein riesen Adler-Ding, ne?
Und dann bist du nach 2 Tagen mit dem Adler im Flugzeug.
Bin ich nach 2 Tagen mit dem Adler auf die London Convention gekommen. Hab praktisch fast nichts von London versäumt, weil, ja, okay, nee, ich bin am Samstag angekommen. Samstag hat die begonnen, ne? Ja. Und hab dann natürlich, ich wollte das eh nicht machen, aber hey, komm, stell das gleich am Tisch auf und so. Na komm, das ist doch so angeberisch oder so.
Von wann ist denn der Pokal? Von gestern.
Ja, genau.
Unglaublich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich switch nochmal in die Jetztzeit.
Ja.
Ist dein Studio von außen als Tattoo-Studio zu erkennen oder ist das eher so private?
Man muss schon ein bisschen genauer schauen. Es ist schon zum Erkennen. Also es steht auf der Türe steht Tattoo Demon drauf. Ja. Ich habe oben in dem einen Fenster so eine Glasmalerei drin. Da steht irgendwie da steht Tattoo Demon seit 1987, also auf dieser Adresse, ne? Und auf der Tür selber habe ich so eine Schnitzerei aus Bali, wo Bernie Luther noch drauf steht. Die Fenster sind mit so einer Ding, so einer, dass du nicht durchschauen kannst, Schicht überzogen, wo ich so eine Maske rausgeschnitten habe praktisch. Also ein bisschen ist zum Erkennen, aber also wenn du vorbeifährst, wirst du es wahrscheinlich übersehen.
Worauf ich hinaus will, kommen manchmal Leute in deinen Laden, die Motive wollen, wo du sagst so, boah, geh lieber woanders hin. Irgendwie, wenn einer reinkommt, ich will irgendwie einen super traditionellen Dolch, Rose, machst du oder sagst du?
Ja, mach ich.
Ja, sowas machst du.
Ja,
ne?
ja. Also Oldschool muss ich sogar öfters machen. Ja. Früher hätte mich das mehr genervt als jetzt. Ich sehe da jetzt überhaupt kein Problem drin. Geht relativ schnell.
Ja.
Das mache ich da. Erstmal, diesen Stolz habe ich jetzt und so nicht so wirklich. Also da muss man schon was schwer politisch inkorrekt sein oder so. Oder jetzt irgendwas am Hodensack oder was weiß ich. Das würde ich dann auch jetzt nicht mehr machen. Ne?
Und die Sachen, für die du so bekannt bist, also ich nenne jetzt mal Chromeffekte, Gnome und ganz viel Licht und so weiter. Machst du das heute?
Leider selten, muss ich fast sagen, Ja, aber das liegt da jetzt weniger an mir, als wie jetzt an der Nachfrage. Allerdings, ja, ein bisschen liegt schon an mir. Wie gesagt, habe ich jetzt erst schon gesagt, wenn ich jetzt da mehr Sachen jetzt ins Netz stellen würde oder ein paar Zeichnungen ins Netz stellen würde und mehr oder weniger will sich der was machen lassen, dann glaube ich schon, dass ich da auch Termine finden würde, ne? Ja. Aber ja, es ist jetzt auch früher, da wollte ich auch mehr oder weniger der Welt was beweisen und irgendwie was zeigen und so. Jetzt gibt es ja gar nichts mehr, was man groß machen kann, was es nicht eh schon gegeben hat. Also mir geht da jetzt langsam der Schmäh aus, was jetzt noch nie, was man noch nicht gesehen hat. Ne? Ist eh schwierig. Ne? Aber ich würde schon gern noch mehr so Sachen machen wie früher. Was ich jetzt wieder ausgekramt habe, das war auch so eine Stilrichtung, die ich mal kreiert habe. Da habe ich mich damals nämlich nicht entscheiden können, ob ich das jetzt in dem oder in dem Stil mache. Das Bild, in dem Fall war es so eine Gottheit, so eine indische, mehr oder weniger. Und ich habe das dann einfach in der Mitte geteilt und habe die Hälfte in dem einen Stil, sprich in schwarz-grau und auf dämonisch, und die andere Hälfte so schön klassisch indisch bunt. Und habe ein Bild auf zwei Stile praktisch gemacht. Ne? Und das habe ich dann weiter modifiziert. Also am Anfang war es wirklich nur ein gerader Strich in der Mitte durch. Beim nächsten war es dann schon so eine gewellte Linie. Beim nächsten war es dann schon ein Yin-Yang, wo dann praktisch schon wieder versetzt etwas, also auf einer Seite war es schwarz-weiß, auf der anderen Seite war es farbig. Ne? Das habe ich dann in so weit ausgereizt, dass es dann wirklich schon sehr kompliziert war. Also da habe ich dann schon langsam Knoten im Gehirn bekommen. Und es war dann auch schon schwerer zum Lesen. Also dem Sean Vasquez, den habe ich so einen Teil auf dem inneren Oberschenkel gemacht. Das war so ziemlich das Abgedrehteste in diesem Stil. Aber ja, also da habe ich dann schon gemerkt, okay, dass es weiter kann man da nicht gehen. Das ist jetzt so, ja.
Bereitest du die Sachen auf Papier vor oder machst du alles freihand?
Ich muss sagen, früher habe ich alles freihand gemacht. Das war, ich weiß gar nicht, wie es da, ich habe schon angefangen, also eigentlich, also ganz am Anfang mit Kugelschreiber noch einfach auf die Leute gemalt. Aber irgendwann, wo mir dann einer gezeigt hat, wie man Schablonen macht, dann habe ich dann schon jahrelang Schablonen gemacht und dann irgendwann mal habe ich dann, umso größer die Teile geworden sind, umso mehr habe ich dann tendiert, nach Freihand zum Arbeiten. Ne?
Also ganz kurz, du hast quasi jahrelang Freihand gemacht, was ja für viele ein Ziel ist, das überhaupt zu erreichen. Aber du hast es gemacht, weil du gar nicht wusstest, dass es Schablonen gibt.
Richtig. Krass. Naja, wie gesagt, das war eben auch zu einer Zeit, wo es keine Tattoo-Studios und keine Vergleichsmöglichkeiten gegeben hat. Jetzt, habe ich jetzt gar nicht gewusst, wie kriege ich das jetzt da auf
die Haut. Keine Thermokopierer und so, ne?
Hat mir dann eben, also ja, nach ein paar Jahren, ich sag mal nach 3-4 Jahren oder was, wo ich dann eben diese, der eine Tätowierer hat mir das dann gezeigt, mit diesen Spiritus-Matrize und so, und wie man dann eben eine Schablone macht. Und das habe ich dann schon genutzt, da habe ich dann, ich sag mal, 4-5 Jahre, ich weiß nicht, ob du mich hörst, jetzt steht wieder schlechte Verbindung, aber ich rede mal einfach.
Ich höre dich wunderbar, ich höre dich.
Da hab ich auf jeden Fall 4-5 Jahre... mit Schablonen tätowiert und irgendwann mal habe ich dann schon so viele Anfragen für große Sachen gehabt und bei großen Sachen ist mir eigentlich eh immer leichter gefallen, es direkt auf die Haut zum Zeichnen. Weil Zeichnen habe ich ja können. Ne? Ich habe das ja jetzt nicht abgebaust oder so, wenn ich es vorher vom Papier gemacht habe. Also so gesehen ist die Arbeit schon gleich geblieben. Das Problem war halt, dass der Zeichenstift oft nicht gut gehalten hat auf der Haut und dann die ganze Zeichnung mehr oder weniger nach dem dritten Mal drüberwischen wieder weg war, natürlich, muss ich sagen.
Was liebst du immer noch am Tätowieren und was geht dir am meisten auf den Sack?
Was ich nicht sehr gern mag, wenn die Sachen zu geometrisch sind. Also ein größter Albtraum wären 3 parallele Kreise. Oder 4 parallele Kreise. Oder du weißt schon, was ich meine. Ich habe sogar einmal abgeplankt. Also es war ein Mädel, die wollte über den Rücken 3 parallele dünne Linien. Und die hat so auf Perfektion gepocht, dass ich gleich... dass ich das nicht, mir nicht zugetraut habe. Sage ich, nee, das traue ich mich nicht. Also 3 gerade Striche, mehr oder weniger ganz dünne Linien über den Rücken runter, kann ich da fast garantieren, dass ich da irgendwo einen kleinen Wickler drinnen habe. Also ich reiß mich nicht groß um geometrische Sachen. Obwohl, sagen wir so Mandalas oder so, wenn die jetzt nicht zu groß sind oder was, dann geht das schon, ist kein Problem. Ne?
Ich meinte das tatsächlich so ein bisschen eher auf einer persönlichen Ebene. Ne? Also wie empfindest du das Tätowieren heute im Vergleich zu früher und wo ziehst du noch so deine Lust daraus? Oder ist es für dich echt mittlerweile, auch wenn das hart klingt, eher ein Job?
Naja, also sagen wir so, das Hobby von früher, wo man sich einfach noch drum reißt, einfach das Bild in die Haut zu kriegen, ja. Da braucht man mehr, man sucht eigentlich nur nach der Haut, wo ich das drauf machen kann. Und wenn es dafür Kohle auch noch gibt, na super, aber wenn nicht, auch egal, so nach dem Motto. Also das hat es schon immer wieder gegeben. Allerdings, ich tue mich nicht überarbeiten. Ich arbeite zwar jeden Tag, aber ich mache halt meistens immer nur ein, zwei Teile am Tag, also selten länger als 5 Stunden. Da macht es mir noch Spaß. Ich tue gern mit Leuten interagieren. Es macht mir noch immer Spaß, eigentlich.
Ja, Doch, was, was war deine schönste persönliche Tattoo-Erfahrung, wo das Tattoo dann am Ende so geil war oder wo du dann, du hattest natürlich schon gesagt, dass du dich eher von Freunden hast tätowieren lassen, aber vielleicht so ein Tattoo, was immer noch special für dich ist.
Tattoo-Erfahrung bei mir selber, von meinen eigenen Tattoos meinst du jetzt?
Genau.
Ah, ja, da habe ich sogar eine. Das ist jetzt vom Motiv her jetzt überhaupt nichts Rausstechendes, das ist eigentlich so eine Art Treibel-Tattoo. Das ist mit der Hand gestochen. Und zwar, das ist auf seine Wikinger-Art gestochen. Das hat der Henning Jorgensen oder Jörg Henning? Mein Gott, nein, einer von den Dänen hat das gemacht. Der Jorgen aus Ochus hat das gemacht. Ja. Und der hat sich der irgendwie so der Wikinger-Tätowier-Art verschworen. Also einerseits macht er jetzt von Motiven her irgendwie so Art Wikinger-Keltik-Sachen, tierisch schön. Und andererseits macht er auch Tätowierungen, wie die Wikinger es gemacht haben. Eben so ein bisschen ähnlich wie die Thais das machen, praktisch mit einem übergroßen, mit einer übergroßen Nadel, die eingeschnitten ist. Ne? Also so wie so, fast wie so ein Nagel, wie ein extrem zugespitzter Nagel, der vorn eingeschnitten ist, dass sich durch die Kapillarwirkung die Dusche da hochsaugt. Und da sticht er eigentlich nur Runen im Prinzip. Ne? Und das macht er normal immer jedes Jahr, die haben jedes Jahr in Dänemark so ein Wikingerfest. Das ist so wie in Deutschland und Österreich so die Ritterfeste, ne? Haben die halt so zu einer bestimmten Jahreszeit, da wird in ganz Dänemark so Wikinger gefeiert und er ist da halt schon seit Jahren bei so einer Wikingergruppe dabei und die leben dann authent und haben da die Original-Wikinger gewandelt und bauen dort Boote und Longships und dann Hackenkämpfe machen und er tut dann halt auf Wikinger-Art traditionell Runen tätowieren, ne? Okay. Und wenn man sich da was machen lässt, da muss man vorher die Körperstelle zeigen, wo es hinkommt. Und dann gibt er dir so ein Runenbuch und da kannst du bis zu 4 Runen dir aussuchen, die für einen stehen, also die für einen Bedeutung haben. Und er stellt dann aus diesen bis zu 4 Runen ein eigenes Motiv zusammen, wo mehr oder weniger die Runen drinnen stecken und das tätowiert er dann in diesem Wikinger-Art. Und das habe ich mir damals auf einer Convention, wo war denn das? War jetzt nicht selber in Dänemark, war irgendwo anders. Und ich habe ihn dort getroffen und ich kenne ihn noch von meiner Zeit. Ich habe damals in Dänemark mehr oder weniger, also das war das erste Mal, dass ich in einem Tattoo-Studio gearbeitet habe. Das habe ich jetzt erst schon erwähnt, dem Sven eben, dem Tattoo-Sven. Und dort, dieser Jorgen aus Ochus, das war ein guter Freund von ihm. Der hat mir damals eben schon vorgestellt, eben als Wikinger-Tätowierer und so. Und da habe ich mir dann Jahre später, wo ich den auf der Convention getroffen habe, ich glaube, die war in England. Das war in Durham. Ah, genau, weiß es jetzt nicht mehr. Und er hat halt dort seine Wikinger-Tattoos gemacht, ausschließlich. Ne? Und ich habe da so eine kleine freie Stelle auf meinen Armen gehabt. Und ich sage, oh, der Jorgen, irgendwie der mag gern so einen Runenteil machen lassen. Ne? Und er hat mich da gleich eine Stunde später hat er mit drangenommen und dann hat er dabei so Wikinger-Lieder gesungen. Oh. Also das war so eine geile Session und Wege dann hat es auch überhaupt nicht. Das hat so Spaß gemacht, hat schon 1,5 Stunden oder was gedauert, ne, bis der das da fertig gemacht hat, aber das war irgendwie so ein geiles Erlebnis, erstens einmal, wie das Motiv entstanden ist, da hat er dann eben praktisch auch eine kleine Erklärung dazu gehabt, was das jetzt alles bedeutet, Also das muss ich fast sagen, war eigentlich mein schönstes Tattoo-Erlebnis. Ich muss jetzt von der Tätowierung jetzt nichts groß Auffallendes, also es ist ein Treibel...
ich muss noch mal kurz...
Treibelrunen, mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, wahrscheinlich.
Ja, ich sehe sie.
Egal.
Ja, ich sehe es.
Dieses Dreieckmäßige, ja, das sind, glaube ich, da ist eine Rune, die spiegelt sich, dieser ganze Spitz selber ist eine Rune und auch dieses X mit dem Strich durch, also bei mir sind es drei Runen zu einer. Ja. Aber das war so eine schöne Session, also das zählt zumindest zu eins meiner Nettes. Und ein anderes, was ich auch extrem gerne habe, ein extrem schönes Erlebnis war, wo mich der Jack Rudy den Hendrix tätowiert hat am Unterarm.
Auf dem Unterarm, ne?
Ja. Das hat mich schon mal fasziniert, weil er den Freihand gemacht hat. Mhm. Und ich bin ja selber, zumindest habe ich große Erfahrungen mit Freihand-Tätowieren. Aber es gibt so eine Sache, was ich mich nicht drüber getraut habe. Das war Freihand ein Porträt von einer gewissen Person zu machen. Also jetzt so einfach, wenn es jetzt nur ein Frauengesicht oder so, oder... Und das hat mich so geschockt, dass er das einfach mit der Hand da drauf zeichnet. Er hat sich eigentlich nur so ein Kreuz gemacht, mehr oder weniger, wo die Augen stehen. Und hat da so ein paar Striche irgendwie gemacht. Und ich habe da von oben runter geguckt und habe gesagt, ey, das wird nie der Jimi Hendrix. Also wenn das jetzt nicht der Jack Rudy gewesen wäre, ich glaube, ich hätte interveniert und hätte noch, bevor er angefangen hätte, hätte noch gesagt, bist du sicher? Aber ich habe mir dann immer wieder, Bernie, halt ja die Fresse, das ist der Jack Rudy, der weiß, was er tut und gerade im Porträts macht ihm da keiner was vor. Und das hat mich echt fasziniert, muss ich sagen. Und das ist wunderschön, ist total gleich geblieben. Also das ist von 1989, das hat sich nie geändert. Das sind noch immer die Single Needle so dünn. Also gräulicher ist es geworden, aber also da habe ich dann schon gemerkt, okay, also der Typ, der hat schon Technik drauf, da kannst du echt noch was lernen. Ne?
Ich möchte noch mal kurz auf deine persönliche Familiengeschichte zu sprechen kommen. Und zwar, als du wahrscheinlich angefangen hast zu tätowieren, haben wahrscheinlich deine Schwester und deine Eltern damals gesagt, oh Gott, was macht denn da? Und dann kamst du aber gar nicht so lange Zeit später mit irgendwelchen Pokalen aus den USA zurück und so und wurde da gewertschätzt. Wie hat deine Familie das aufgenommen?
Ja, das war ja praktisch mein Bonus, mein Joker in der Tasche, dass ich da eben so viel Erfolg dabei gehabt habe. Natürlich waren die skeptisch am Anfang. Ich muss aber dazu sagen, dass mir meine Mutter die Kohle für meine erste Maschine mehr oder weniger ausgelegt hat. Also, dass ich damals, also war jetzt nicht so viel, aber da habe ich damals auch nicht gehabt. War gar nicht so wenig, war schon 350 Euro oder so. Oh, es war Schillingen noch damals, 4000 Schilling. Ne? Mhm. Aber ja, die hat mir damals praktisch die Tattoo-Maschine gekauft. Mhm. Meine erste nach der selbstgebastelten. Mhm. Und und ich habe es halt am Anfang fürs Reisen hauptsächlich, ich bin halt so gern rumgereist und ich wollte halt was finden, wo ich mehr oder weniger unabhängig auf meinen Reisen bin und da ist das Tätowieren ideal dafür gewesen. Das hat sich mehr oder weniger in eine größere Handtasche alles reinpacken lassen und ich bin das erste Mal, da war ich, ich weiß jetzt gar nicht, war 1985, da bin ich mit einem One-Way-Ticket Wien-Lissabon, 500 Schilling in der Tasche, das waren umgerechnet 50 Euro, und mein Tattoo-Equipment und bin zurückgekommen, 7 Monate später war ich auf den Kanarischen Inseln, Portugal, Spanien, Hamburg, neu eingekleidet gewesen, habe 600 Euro oder umgerechnet 600 Euro Cash in der Tasche gehabt, habe einen Stapel neuer Langspielplatten, war neu eingekleidet, habe jede Menge Stories zum Erzählen gehabt und das war praktisch mein erster Trip mit dem Tattoo-Equipment. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja super, von da war ich dann eigentlich nur mehr unterwegs. Also ich sage mal gerade so von 85 bis 94, das war die Zeit, wo ich nur unterwegs war. Ne?
Reist du heute noch viel?
Leider nicht mehr so, weil wir haben einen Hund und meine Frau fliegt halt nicht gern mit Hund. Jetzt entweder ich fahre mal alleine weg auf also wenn ich nach Asien will oder so, dann muss ich allein fahren, weil sie tut sich das nicht anders, den Hund da irgendwie und der Amnestesie Betäubt irgendwie im Frachtraum, das mag sie nicht.
Ja, da haben wir Parallelen, weil wir haben auch einen Hund und man war ja auch schon überall. Und dann ist der Drang nicht mehr so da.
Nee, ganz genau. Ich zehre viel an meinen Erinnerungen und da bin ich auch sehr froh darüber, dass ich die habe. Weil jetzt würde ich ja eingehen da in der Corona-Phase, weil jetzt ist ja ganze Reisen, wie kann man ja gar nicht so wirklich. Weißt du, ich würde ja, ich habe gerade gestern mit meinem Sohn gesprochen, der ist übrigens Pilot.
Ja. Und, ach was, krass.
Ja, ich habe zwei Söhne. Der ältere ist auch Tätowierer und der jüngere, der lebt in Italien.
Wo arbeitet dein Tätowierer?
Der hat ein eigenes Studio, das heißt Garuda Tattoo.
Und wie die indonesische Airline.
Ganz genau. Garuda heißt eigentlich Adler auf Indonesisch.
Genau. Ja. Das ist ja auch ein ganz bekanntes Tattoo-Motiv, ne?
Richtig. Ja, und vorher hat er bei mir gearbeitet, 8 Jahre lang. Und dann seit 2, 3 Jahren oder was hat er sich dann alleine mit so einem Kumpel am Studio gemacht.
Und dein anderer Sohn hat gesagt so, ey, macht ihr mal euren shady Scheiß. Ich werd hier richtig...
Der ist von vornherein in Bali aufgewachsen. Also der eine ist in Wien aufgewachsen, der andere in Bali. Ne? Ja. Bei dem in Bali, das war eben so, dass ich mich, nachdem er, da war er glaube ich gerade erst 2 oder 3, hab ich mich getrennt von seiner Mutter. Und sie ist aber dann in Bali geblieben, hat dann nochmal geheiratet, einen Franzosen, der dort eine Tauchschule hat. Und ich bin halt wieder nach Wien und so sind wir praktisch, jedes Jahr bin ich immer hin und her, praktisch so ein halbes Jahr in Wien, ein halbes Jahr in Bali. Und so ist auch der Jeremy, so heißt er, ne, dazu gekommen, dass er auch schon sehr, sehr jung zum alleine Reisen angefangen hat. Also damals noch auf Young Passenger Traveling Alone, da kriegst du so ein Ding umgehängt um den Hals, aber da ist er schon alleine von Bali nach Wien geflogen, mit 2-mal Umsteigen, einmal in Bangkok und einmal in Amsterdam. So schlimmer geht's gar nicht. Aber das hat er alles gut gemeistert und bevor er noch 12 war, hat er, ich will Pilot werden. Das war ganz fix, da ist er dann mit 16, hat er dann so einen Kurs in Australien gemacht, weil in Bali ist ja ziemlich nahe, da war in Perth, also im Westen von Australien. Und hat er da so einen Kurs für eine Cessna, also so ein einmotoriges so Kleinflugzeug, ne? Und mit 19 ist er dann nach Amerika in so Aviation School nach Florida und hat dann richtig Pilot gelernt. Das muss ich sagen, das hat er sich durch die Mutter und Stiefvater leisten können, weil ich hätte ihm das nicht zahlen können. Ne?
Und er fliegt jetzt für eine Airline?
Der fliegt für, warte mal, was ist er schnell? EasyJet.
Ja.
Lebt in Milano und er war irrsinniger Streber, das ist ihm jetzt irrsinnig zugute gekommen, dass er ein ziemlicher Streber war, weil das ganze Flugbusiness, das hat er jetzt auch total gelitten unter dieser ganzen Corona-Sache. Ne? Mhm. Und die haben halt reihenweise die Leute rausgeschmissen. Dadurch, dass er aber so ein Streber war, ist er mehr oder weniger von den ganzen Newcomern einer der wenigen gewesen, die geblieben sind, ne? Weil er eben halt so ein Streber war. Ne?
Ja. Und du bist auch schon mal mit ihm geflogen, als er geflogen ist?
Noch nicht. Noch nicht. Würde mich aber reizen. Aber nee, hat es noch nicht ergeben. Ne?
Und dann sagst du, lass mich auch mal.
Ich glaube nicht, dass ich davor darf oder so. Nur weil ich der Vater bin. Aber müsste man vielleicht vorher arrangieren, dann wäre es nicht ganz ausgeschlossen.
Die machen seriös aussehen tust du ja, ne? Also das ist ja nicht das Problem.
Nee, stimmt. Da musst du ihn mal sehen. Der schaut extrem seriös aus.
Ja, das glaube ich.
Der schaut witzigerweise, ich glaube auch durch den Job, aber der hat auch einen Vollbart und muss sagen, oben hat er recht schütteres Haar. Der sieht eigentlich fast älter aus als sein fast 10 Jahre älterer Bruder. also der andere hat halt lange Haare und ist halt so ein bisschen Hippie. Das macht irgendwie, lässt ihm jünger aussehen, als wenn es mit Anzug und Krawatte, Vollbart und ein bisschen Glatze dastehst. Ne?
Ja, du bist nur für die Haut von Menschen verantwortlich und er für Menschenleben, ne?
Ah, richtig. Richtig.
Sag mal, du hast relativ viel erzählt, dass ihr früher ein sehr enges Verhältnis hattet. Tätowierer aus der ganzen Welt,
Richtig.
Natürlich die richtig künstlerisch was geschaffen haben und so weiter. Bist du mit denen noch regelmäßig in Kontakt, zum Beispiel mit Carrie Barber oder Guy Aitchison oder so? Oder lässt das auch nach mit der Zeit?
Na, das lässt leider auch nach mit der Zeit, muss ich sagen. Also kurzzeitig, wo ich mich da irgendwie die ersten Male mit Facebook verbunden habe, habe ich schon, das war also die Phase, wo ich auch die Carrie Barber und ein paar Leute wiederentdeckt habe und ein paar Leuten kurz gequatscht habe. Aber im Großen und Ganzen habe ich nicht mehr viel Kontakt, muss ich sagen.
Sag mal, Bernie, wie lange willst du noch tätowieren?
Ja, ich habe es blöderweise nicht geschafft, mir groß was auf die Seite zu legen. Und das, was ich hatte, ist mehr oder weniger bei den ganzen Lockdowns immer mehr und mehr geschrumpft. Ja, ich schätze mal, solange ich es noch kann. Mhm. Also das wird schon sicher noch mal 10 Jahre mindestens.
Hast du irgendwie körperliche Gebrechen? Machst du Sport oder irgendwie sowas?
Nee, im Moment nicht eigentlich. Ich habe früher viel gesportelt. Ich habe Karate gemacht, jahrelang. Ich habe Fechten gemacht. Wildwasserfahren habe ich gemacht. Aha. Aber in den letzten Jahren, nee, nicht mehr so viel, ein bisschen wandern gehen. Wie gesagt, ich überarbeite mich nicht mehr. Früher habe ich da jeden Tag 10 Stunden gearbeitet. Also meinen Handgelenken tue ich das nicht mehr an. Selten, dass ich 5 Stunden überschreite, eher weniger. Meistens, ich schaue, dass ich meistens immer nur einen Termin am Tag habe. Und nach 3-4 Stunden ist dann bin ich dann meistens fertig. Also ja, nee, große Gebrechen habe ich nicht für das, dass ich schon so lange mache. Ich habe immer geachtet auf meinen Rücken. Also wie ich das oft gesehen habe, Tätowierer, die den Kunden hinlegen lassen und selber dann total gebückt drüber stehen, das schreit schon nach Bandscheibenvorfall. Also das wollte ich mir nie antun, da habe ich immer die Angst ein bisschen davor gehabt. Auch mit Zähnenscheidenentzündung, weil ich das mal gut miterlebt habe bei einer guten Bekannten von mir, die Tätowiererin geworden ist und nach 2-3 Jahren plötzlich auf beiden Händen Sehnenscheidenentzündung bekommen hat und dann richtig über ein Jahr passieren hat müssen. Ne? Also ich war schon mal knapp davor, das wird wahrscheinlich schon eine leichte Sehnenentzündung gewesen sein, habe ich dann aber mit so Stützbändern und wirklich radikal mal Termine halbiert. Und ich habe auch ein bisschen Hüftprobleme bekommen, weil ich immer durch den Fußständer, den ich meistens nütze, ne, und dann immer jahrelang, jahrzehntelang, ich tätowiere jetzt ja eigentlich schon, nächstes Jahr sind es 40 Jahre, also 2023 sind es 40 Jahre, habe ich immer meistens den gleichen Fuß genommen. Ne? Also so lange, bis ich dann eben Hüftschmerzen gekriegt habe. Und wo ich dann zum Orthopäden gegangen bin, erfahren habe, dass das durch einseitige Bewegung oder einseitige Fußstellung gekommen ist. Und dann habe ich mal auf einen anderen Fuß gewechselt. Und irgendwie habe ich mir dann angewöhnt, dass ich das immer wieder abwechsle. Und dadurch hat sich das dann wieder behoben von alleine. Also es war einfach...
Was war die längste Zeit... Wahrscheinlich jetzt während Lockdown und Corona, dass du nicht tätowiert hast. Und wie sehr hast du das vermisst?
Ja, ich habe während dem Lockdown so 2-3 Stammkunden schon auch weiter tätowiert, privat. Halt mit Test und so, dass man halbwegs so ein bisschen Sicherheit gehabt hat. Ja, geht mir schon. Also lang halte ich es nicht aus ohne Arbeit. Ich bin mal, wo ich das erste Mal nach Indien gefahren bin, habe ich das Tätowierzeug zu Hause gelassen, um nicht zu arbeiten. Und nach nicht mal einer Woche habe ich schon voll die Flausen bekommen, dass ich das nicht mit habe. Dann habe ich am Hippie Market habe ich dann einen Stand gemacht und habe T-Shirts gemalt. Weil ich es nicht ausgehalten habe und habe dann die T-Shirts mehr oder weniger für einen Spott verkauft. Haben mich dann auch dort mit hiesigen Tätowierern zusammengetan und habe dann mit denen ihren Equipment so ein bisschen gearbeitet, ne? Weil es mir ehrlich gesagt sehr abgegangen ist.
Kannten die dich?
Ja, das war mein Vorteil, ja. Ja, es war damals überhaupt recht vorteilhaft. Weil mich die meisten gekannt haben von den Tattoo-Magazinen her und so. Und das war halt damals immer ein leichtes, einen Arbeitsplatz zu finden. muss ich sagen. Heutzutage nur gut sein allein reicht jetzt auch nicht mehr. Ne? Also gut sind die oft selber oder haben einen guten im Studio oder so. Also heutzutage ist es viel, viel schwieriger, einen Platz zu finden, weil eh jeder überlastet ist mit, weil es eh viel zu viel Tätowierer eigentlich gibt, wenn man sich ehrlich sind. Ne? Muss ich schon sagen. Ne?
Kommen manchmal Kunden bei dir im Laden und da siehst du deren Arbeiten, die die haben und du bist wirklich geflasht, was heutzutage möglich ist oder ist es so, ja, ist da eine Tätowierung?
Ja, also live sehe ich es jetzt nicht so oft, muss ich sagen. Mhm. Das, also meistens sind es eher irgendwelche Bilder aus den Magazinen, wo die Leute, also die sie mir zeigen, die mich dann flashen und mich fragen lassen, wie der das gemacht hat. Mhm. Live habe ich es jetzt noch nicht so oft erlebt, also nicht jetzt im Studio bei mir. Wenn, dann sind es meistens Schwarz-Grau-Sachen, halt hyperrealistisch gemachte Schwarz-Grau-Sachen. Was mich manchmal ein bisschen stört, ist, die Leute kommen halt heutzutage meistens nur mehr mit irgendwelchen Bildern am Handy und zeigen das und sagen, ja, sowas wollen die haben. Und das sind das oft so hyperrealistische Farbsachen und ich versuche dann den Leuten zu erklären, ja, das sind halt ganz eigene Tätowierer, die sich auf das spezialisiert haben und solche Teile zu machen, das ist wahnsinnig viel Arbeit und das sind viele, viele Stunden. Das lassen sich die Leute auch zahlen. Ne? Weil 2.000, 3.000 sind die Leute nicht willens bereit zum Zahlen. Ne. Also hier nicht. Ja. Also nicht bei mir, ne? Sagen wir so. Und ich versuche den Leuten dann halt mehr oder weniger, ja, ich mache dir das so wie ich das mache. Aber so ganz so werde ich das nicht hinkriegen, ne? Weil es ist halt auch nicht mein Stil jetzt in dem Sinn. Ne? Ja. Aber ja, also ich habe schon genügend Dinge gesehen, dass ich, es passiert jetzt nicht mehr, nicht jetzt so oft, dass ich jetzt da Sachen live sehe und sage, wow, wie geht das jetzt? Auf Fotos ist das was anderes. Also da muss ich sagen, wo ich auf der Convention in Florenz war vor 2 Jahren, riesen Convention, also unpackbar. 1000 Tätowierer, sage ich mal. Ich sage jetzt nicht 1000 Stände, aber 1000 Tätowierer. 20.000 Besucher, also das kann man sich gar nicht vorstellen, riesengroß, war mir nicht möglich, dass ich mir jetzt da jeden angeguckt hätte, es ist gar nicht möglich gewesen, es war so riesig, der Saal alleine, dass du eine halbe Stunde von einer Seite zur anderen gebraucht, das war echt irre, ne? Und da waren auch tierisch viel gute Sachen dabei. Also da habe ich ein paar Bücher rumgeblättert. Der Wahnsinn. Aber ich gesagt, bin ich froh, dass ich früher Tätowierer geworden bin. Weil wenn ich damals mit meinem Ehrgeiz von damals solche Sachen gesehen hätte, ich glaube, das hätte mich in den Wahnsinn getrieben. Damals war alles, was man gesehen hat, da denkt man, ja, irgendwie ist das teilweise schon noch machbar. Aber ich habe da manchmal Sachen gesehen, wovon ich jetzt auch nicht weiß, wie das jetzt drinnen bleibt und so. Das ist auch immer so eine Sache, weil die meisten Fotos kommen ja immer, wenn die gerade frisch tätowiert sind oder wenn das gerade mal verheilt ist oder so. Ich sag mal, zeigt es mir das in 3-4 Jahren und wenn das dann noch immer super toll aussieht, dann ne? Aber vieles, weiß ich nicht, ob das so funktioniert, aber ich hatte Sachen, da habe ich mal eins gesehen, das war ein Porträt. Also egal, wie sehr man das vergrößert hat am Computer, das hat noch immer wie ein Foto ausgesehen. Ich habe die Lippe über einen ganzen Bildschirm gehabt und da war jede Pore drin. Das war unheimlich. Ich weiß nicht, wie das tätowiert wurde, ob der da mit einer Single Needle dann noch die Poren Glanzpunkte gemacht hat. Es war ganz egal, wie man es vergrößert hat. Es war noch immer wie ein Foto.
Ja, aber in 3 Jahren ist es...
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich mir auch gedacht.
Ich mache mal einen kurzen Cut. Wir haben gerade schon über den Fördel gesprochen, der ein Buch mit dir anschiebt.
Ja.
Jetzt im Mai, ich hoffe Ende April, Anfang Mai, ist die meiner Meinung nach beste Tattoo-Convention, die es so in Europa gibt.
Okay.
Nämlich die Kaiserstadt Tattoo Expo.
Okay.
Wo wirklich nur die Hardcore-Enthusiasten hinkommen. Ich habe auch, glaube ich, die Möglichkeit, da live einen Podcast zu machen. Ich freue mich da sehr drauf.
Ah, super. Dann treffen wir uns dort.
Ja, sehr, sehr gerne. Und am Eröffnungsabend gibt es eine Ausstellung wo alte oder aktuelle Bilder Flash von dir gezeigt werden.
Richtig.
Wie siehst du dem entgegen?
Also erstens mal, ich selber war noch nie auf der Convention. Ich kenne das eben auch nur vom Hören sagen und ich habe eben auch gehört, dass die so toll sein soll. Und es war eben auch so eine Geschichte, wo mir der Fördl wieder mal die Rutsche gelegt hat sozusagen. Ne?
Ja.
Ja, weil er eben schon dort war und auch diesen Andreas Köhnen, den Veranstalter, kennt. Und da ist es erst mal drum gegangen, dass ich da überhaupt mitkommen darf und dass ich da einen Stand kriege. Und in weiterer Hinsicht sind wir dann irgendwie auf die Idee gekommen mit dieser Ausstellung, weil die da immer wieder mal Ausstellungen haben. Wir haben eben gerade wegen dieses Buches, haben wir gerade die ganzen alten Bilder eingescannt. Also ich habe da ja hunderte normale Tattoo-Vorlagen jetzt, die ich eigentlich zum Verkauf gehabt habe. Ne? Damals war es ja noch nicht so, dass die Leute jetzt immer nur mit dem Handy gekommen sind oder mit irgendwelchen Bildern aus dem Internet, sondern damals sind die meistens mit Magazinen gekommen oder man hat eben die Vorlagen an der Wand gehabt und die Leute haben sich eben aus den Vorlagen was ausgesucht. So habe ich halt noch kennengelernt. Ne? Und damals hat man eben, wer die besseren Vorlagen hat halt mehr oder weniger die besseren Tattoos gemacht. Ne? Und ja. Es hat noch gar nicht so viel Konkurrenz gegeben in Sachen Tattoo-Vorlagen machen. Da hat es ganz wenig eigentlich nur gegeben. Darum die ersten Jahre war das ein ganz tolles Business, Tattoo-Vorlagen zu machen und verkaufen.
Das heißt, du hast auch Geld verdient?
Ja, da habe ich sogar den Haupteinnahmen mit Tattoo-Vorlagen gehabt. Da habe ich es mir dann leisten können, irgendein super tolles Tattoo zu einem äußerst moderaten Preis, was eigentlich viel zu billig war, aber mehr hat die Person nicht gehabt, aber die super tolle Idee für ein super geiles Tattoo. Und ich habe es mir dann leisten können, zu dem Preis diese Tattoo zu machen, einen Pokal mit heimzubringen und die Kohle habe ich gemacht mit den Tattoo-Designs, die ich verkauft habe.
Wow.
Und das war schon klasse. Also, was war das? Die Dunstable 92, ich glaube, das war der mega Hit. Da habe ich, glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Vorlagensets gehabt. Ich habe T-Shirts gehabt, ich habe Sweater gehabt. Also, so ein Business wie auf der Convention habe ich nie mehr danach gehabt. Da habe ich über 100 Sets verkauft. Und damals ein Set war um die $100, darf man nicht vergessen. Also das war schon heftig. Aber ja, gute alte Zeit, jetzt sind es gute Erinnerungen.
Bernie, ich komme zu meinen letzten beiden Fragen.
Ich weiß nicht, ob du mich
die
noch
traditionsgemäß
du hörst mich
die
noch.
Gleichen ja. sind. Und zwar ja, die erste
warst
Frage
du gerade
ist,
wieder weg, kurz.
Und die erste Frage ist...
Jetzt höre ich dich gerade wieder nicht.
Ich spreche Hallo. Auch gar nicht. Jetzt spreche
okay.
ich
okay, so, dein genau. Mund hat sich bewegt.
Ja, ja, ja.
Ich dachte nur. Okay.
Dieses Internet nach Österreich, ja. die erste meiner letzten beiden Fragen ist, was kann der Mensch Bernie Luther gut? Der Mensch.
Boah. Ich weiß jetzt nicht, auf was du da jetzt hinaus willst. Also... Was meinst du jetzt damit? Da bin ich jetzt ein bisschen überfordert mit der Frage.
Naja, also ich bin zum Beispiel sehr zuverlässig,
ich
bin pünktlich und ich habe auch andere Sachen, die ich überhaupt nicht drauf habe. Dahin zieht die Frage ab.
Verstehe. Also für meine Pünktlichkeit bin ich nicht berühmt. Ich bin aber auch nicht einer, der viel zu spät kommt. Aber mit 3-4 Minuten muss man bei mir immer rechnen.
Ja.
Also es wäre jetzt nicht gerade Pünktlichkeit meine Stärke. Ich kann mich sehr gut in Leute hineinversetzen. Also ich habe für irrsinnig viel Verständnis, kann mir viele Geschichten gut bildlich vorstellen, mich in die Lage der Leute versetzen. Ich wäre, glaube ich, ein guter Psychologe. das ist auch ein Vorteil beim Tätowieren, weil ich meistens die Essenz der Idee der Leute sofort erkenne, was die haben wollen. Also wenn die mir jetzt nicht ein Bild mitbringen aus dem Internet, sondern nur beschreiben, so habe ich eigentlich immer am liebsten gehabt, wenn die Leute mir einfach sagen, ja, ich stelle mir das und das vor. Und da war ich irrsinnig gut drin, dass ich das sofort mehr oder weniger... catche und umsetzen kann, auf dem Bild umsetzen kann.
Okay, und die zweite Frage, was kann der Mensch, Berdi Luther, nicht so gut?
Ich bin nicht der Geduldigste. Allerdings muss ich sagen, das ist im Alter auch viel besser geworden. Also das war früher viel schlimmer. Ich bin nicht sehr gut im Auswendiglernen. Das habe ich, weil ich, das weiß ich deswegen gut, weil ich bin ja auch Sänger in einer Band. Ja. Und da ist das ein Riesenthema. Ne? Und ich habe früher auch Schlagzeug gespielt und gesungen. Da war das noch nicht so problematisch, weil ich da am Schlagzeug einfach das Textbook neben mir liegen gehabt. Das ist ja nicht aufgefallen, weil ich bin ja am Schlagzeug gewesen. Ob ich da jetzt da so ein Büchlein neben Hi-Hat liegen habe oder so, merkt ja keiner. Ne? Mhm. Was dann, wo ich dann nur mehr dann gesungen habe, dann natürlich nicht mehr gegangen ist. Ne? Habe ich schon immer wieder mal kurz mal dazwischen ins Büchlein schauen müssen. Also, da hat sich das ein bisschen negativ ausgezeichnet. Aber ja, ich bin nicht so der Auswendiglerner. Mhm. Aber ich bin eigentlich relativ easy going. Also, aber was ich nicht kann, ich weiß es jetzt gar nicht.
Okay.
Ja, wie gesagt, der Geduldigste bin ich nicht.
Okay.
Und ich kann nicht gut lügen. Ich bin ein äußerst schlechter Lügner.
Ja, aber das ist doch eine super Eigenschaft.
Ja, aber das bringt manchmal Probleme. Aber ich bleibe eigentlich immer bei der Wahrheit, ja.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und danke dir sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank,
Berlin. Ja, bitteschön, Oliver. Gerne, dann sieht man sich in Aachen.
Sehr gerne.
Alles klar. Tschüsschen. Ciao.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.